Zuerst das Publikum. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wir haben heute zu Gast den Störbuchhändler Urs-Heinz Erni. Er bezeichnet sich selber als das Trüffelschwein von der Literatur. Er pilgert mit Rollkoffer und Bücherliste im Kopf in die Städte, die Länder, in die Berge oder auch in kleine Gemeinden, wo die Bibliothek schon mal in der Turnhalle untergebracht worden ist. Herr Erni, Buenos Aires.
Grüezi wohl, danke.
Ich habe gehört, zu Ihrem Honorar gehöre ich immer auch ein gutes Glas Wein. Jetzt haben wir hier einen Shiraz 201. Sie haben gesagt, Sie möchten gerne einen schweren Wein. Ist das okay?
Ja, sind Sie einverstanden, wenn ich das Honorar jetzt schnell abschmecke?
Sehr gut, sehr fein.
Okay, können wir die Flasche haben? Also, man kennt Störkochen und so, ein Störbuchhändler. Erzählen Sie mal, was macht er genau?
Also die Idee einfach, das Buch ist mobil und ich bin auf die Idee gekommen, dass man es einfach anbieten könnte, wie eine Tupperware-Party, eine Bookerware-Party zu machen, dass man mich einladen kann und ich komme in die gute Stube und präsentiere Bücher. Das Buch ist mobil, es ist beweglich, es ist handlich und dann habe ich die Mitteilung mal rausgelassen und es hat dann eingeschlagen wie eine Bombe, als hätte ich jetzt Rad neu erfunden. Ich habe jetzt wirklich sehr viele Einladungen, auch früher habe ich das schon gemacht in der Bibliothek und in den Buchhandlungen und jetzt habe ich sehr viele Einladungen, Lesezirkel oder irgendwie zum Geburtstag oder vorgestern bin ich zum Schloss Lenzburg gewesen, weil der Weinchef von Buro Lac hat jetzt dort 50. gefeiert und so hat sich das ergeben. Die Idee ist einfach so entstanden, weil wir einfach für die Buchbranche wieder müssen sich ein bisschen mehr Innovation bringen. Einfach Schienen legen, die man nicht immer schon befahren tut. Und die Idee ist jetzt einfach mal geboren und die hat man kommuniziert und jetzt bin ich unterwegs als Störbuchhändler.
Also das stimmt, dass Sie da mit einem Köfferli kommen und so Ihre Bücher im Kopf haben, die Sie vorstellen wollen? Oder tun Sie das auch je nachdem aufs Publikum abstimmen?
Das kann man gewichten. Es gibt Leute, also jetzt in Aargau, die haben gesagt, wir haben mehr Krimis. Der Bücherstrauß wird immer bunt bleiben, aber ich kann ein gewichten. Also zum Beispiel Krimis da, oder neu bin ich jetzt gewesen, der hat jetzt lieber eine Geschichte und historische Themen. Oder dann in Huttwil, im Berner Hinterland, haben sie mehr Kinder- und Jugendbücher. Da kann ich immer ein bisschen anpassen, das tue ich auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber es sind immer Bücher, die ich finde, die müssen entdeckt werden.
Und was haben Sie so für Publikum? Also geht das von ganz jung bis älter, von den Zahnarztgatten bis zu den Germanistikstudies? Oder wie muss man sich das Publikum vorstellen?
Etwa so. Also in Basel waren es Studenten, die einfach ihre Kollegen und Freunde eingeladen haben. Und dann hat es einen bunten Abend gegeben in daheim. Dann hat es im Luzernisch und im Zugerland hinten so eher so villenartige Gebäude, die so Kulturobigen machen. Und statt dass sie jetzt einen Musiker einladen oder einen Pianist oder sonst einen Künstler, haben sie mich eingeladen. Das sind ganz verschiedene Leute. Einfach Leute, die gerne haben an Bücher, B, die bereit sind, etwas zu entdecken. Und C, die auch bereit sind, ganz etwas anderes zu machen. Also das Publikum ist sehr gemischt. Von 80-Jährigen bis Teenies.
Teenies?
Ja. Also Teenies, die nicht, die mich einladen, die aber dabei sind. Also es gerade in Regensdorf, es sind so etwa 40 Leute an einer Party und die Hälfte davon waren etwa Kinder gewesen, Teenies.
Ich habe eingangs Honorar erwähnt, wobei ich immer noch einen guten Wein gehört. Wie hoch ist das? Also wie viel müsste ich jetzt zahlen, wenn ich würde sagen, ich würde sie gerne als Geburtstagsgeschenk haben?
Das kommt immer auf den Rahmen drauf an, wo das wird sein. Also ich habe da keine Fixpreise. Wenn Sie jetzt sagen, gemütliche Stube, gute Atmosphäre, kommen etwa 10 oder 15 Leute. In der Regel manchmal so 200 Franken. Aber es ist kein Maßstab. Es wird immer ein individuell abgecheckt, wie ist der Rahmen, wie ist der auch plus SBB-Billett, zweite Klasse, verlange ich in der Regel.
Zweite,
bescheiden. Wir sind in der Buchbranche, nicht in der Versicherungswesen. Und vom Geld her. Und ich finde einfach, es ist eine Leidenschaft. Ich möchte einfach rauskommen, ich will nicht daran verdienen, weil das ist nicht mein Hauptverdienst. Es ist wirklich ein Anliegen, die Literatur, gute Bücher, auch Sachbücher in die Stube zu bringen. Und das hat bis jetzt immer so geklappt. Wir konnten uns immer einigen, sind das nie gescheitert wegen Geld.
Sie haben da gesagt, es sei eine Art Töpperwehrparty. Wir haben das auch so veranschlagt, als literarische Töpperwehrparty. Jetzt nimmt es mich Wunder, haben Sie selber Töpperwehr in der Küche?
Ist gut. Ja, wir haben Töpperwehr, aber ich weiss nicht, wie ich die gepostet habe oder ob es meine Frau irgendwie wo gepostet hat. Ich kann mich noch erinnern, wo das auch AMC-Geschirr ist. Das war auch mal so Mode gewesen. Da sind doch die Leute heim kochen mit dem neuen AMC-Geschirr. Also Pfanne. Da kann man doch ohne Öl und ohne Fett kann man da bröteln und kochen. Und das ist vor allem das Gemüse, das ist ausgezeichnet. Und wir hatten mal so jemanden im Haus, der so Pfannen präsentiert hat. Und was mich beeindruckt hat, ist, die Pfannen geben eine lebenslange Garantie. Und zwar, die Pfanne darf nie rinnen. Also wenn ich auskippe, ausleere und die Pfanne zurücknehme, geht kein Tropfen runter. Und das AMC-Geschirr oder die Pfanne haben wir etwa seit 10 Jahren und ich habe noch nie eine Pfanne gehabt, die wirklich getropft hat.
Und okay. Ich müsste es nächstes Mal mitnehmen, das will ich sehen. Sie haben es erwähnt, also das ist nicht Ihre Haupteinnahmequelle, kann es nicht sein mit 200 Stutz pro Tag. Jetzt tue ich da mal aufzählen, was Sie alles machen. Sie haben eine Agentur für Schriftsteller und Verlage, sind Präsident vom Literarischen Club Zürich, vom Verein der Kleinbuchhändler, Sie sind Internetberater in Sachen Belletristik, machen es dann nur literär. Also das ist gerade ein Solothurn, oder? Schreiben Kolumnen, halten Lesungen, moderieren und. Ich habe mich gefragt, wenn ich meinen Kunden da zum Lesen, wann lesen Sie?
Also erstens bin ich mit dem Zug unterwegs.
Also ja, aber die Schweiz, in 4 Stunden ist mir zu Genf unten, so lange.
Also ich meine, sind wir 3 oder 4 Stunden schon weit. Und zweitens ist mein Arbeitsgebiet nicht die Schweiz, sondern der deutschsprachige Raum. Das heisst, ich gebe auch Seminare in Wien oder in Innsbruck und in Deutschland tritt ich auf. Also das ist ein weiter. Zweitens, wir haben zwar einen Fernseher, aber ich habe kein Auto, das ich jeden Samstag waschen muss. Wir haben kein Kind, wir haben keine grosse Wohnung. Also von dem her bleibt mir sehr genug Zeit zum Lesen. Und es klingt jetzt viel. Aber wissen Sie, wenn irgendein Manager sagt, ich arbeite bei der ABB, dann heisst das, aha. Oder? Aber innerhalb der ABB hat er so viele Dossiers, die genau gleich sehr lebendig und vielfältig tönen. Und wenn Sie so viele Sachen aufzählen, tönt das vielleicht ein bisschen nach mehr, als man vielleicht jetzt im ersten Moment könnte meinen.
Können Sie es beziffern? Wie viel lesen Sie pro Tag? Oder umgekehrt, wie viele Minuten oder Stunden fahren Sie Zug?
Das ist noch schwierig. Also ich habe keine Stoppuhr. Ich habe jetzt ein Manuskript, das ich morgen mit einer Autorin bespreche. Das hat 100 Seiten und das habe ich jetzt innerhalb von 2 Tagen einfach intensiv durchgelesen. Aber ich darf das nicht messen. Wenn ich an einem Tag mindestens nicht dazu komme, eine halbe Stunde zu lesen, dann fühle ich mich unwohl. Dann fühle ich mich am Abend, irgendwie ist der Tag in sich selber nicht vollständig.
Also in dem Fall ist das Lesen Ihr Sport? Oder machen Sie das auch noch?
Nein, ich shoote noch gerne.
Ah, okay. Ja,
wir haben jetzt übrigens, vielleicht darf ich das gerade sagen, am 9. Juni haben wir im Autogrund, wissen Sie, das ist das schöne Stadion neben dem letzten Grund, so ein kleiner von der ersten Liga, glaube ich, dieses Stadion. Und da spielen wir am 9. Juni, am 6. die sogenannte Literaten-Nationalmannschaft gegen Kollegen von Österreich. Also Franz Hobel kommt, der ist ja bekannt als sportorientierter Autor. Wir haben in Wien ein Spiel gehabt, wir sind eingeladen worden von den Österreichern.
Aber wir sind ja ziemlich abgeschifft, oder?
Wir haben super gespielt, also das heisst, die Stimmung war gut und ORF war dabei, gleissens Flutlicht. Wir haben 1-0 sind wir in Rückstand gekommen, dann aufgeholt auf 1-1, schlussendlich haben wir dann 1-7 verloren. Aber die NZZ hat auch geschrieben, dass die Österreicher nach dem Debakel gegen Ungarn den Trainingsrhythmus gewechselt haben von einmal jährlich auf jeden Montag. Und wir haben jetzt ein anderes Programm eingeschaltet. Also seit dem letzten September trainieren wir regelmäßig. Wir haben ein Testspiel gehabt gegen Gönnerclub von GC, Niederhasli zum Beispiel. Jetzt sind wir fitter und wir freuen uns auf das Spiel am 8. Juni im Untergrund am 6.
Also, verstehe ich das richtig? Sie spielen Fußball?
Ich shoote, ja.
Ja, okay.
Sieht man das nicht?
Jetzt weiss ich ja wieso, weil als er das Mikrofon gesehen hat, er gefunden, so, da beim grünen Ball muss er herhocken. Sie haben es angetönt, wenn Sie eine halbe Stunde nicht lesen, dann fühlen Sie sich unwohl. Wie sind Sie zum Lesen gekommen? Oder bei Ihnen müssen wir fast sagen, wie sind Sie angefixt worden vom Lesestoff?
Da gibt es ein Schlüsselerlebnis. Und da bin ich ein Teenie und habe von einem Freund 2 Bücher bekommen. Das war Thomas Mann, Tod in Venedig, und Stefan Zweig, damals, halt wie alle Jungen das in der Schule gelesen haben, Schachnovelle.
Wie alt sind Sie?
Teenie, ich weiß eben nicht mehr genau. Also wir hatten immer eine grosse Bibliothek, wie etwa hier, und in der Mitte, daheim, im Elternhaus, im Fernseher. Mutter hat predigt, lesen doch Bücher, aber während sie predigt hat, haben wir die Fernbedienung gesucht. Oder? Mhm. Das war einer der ersten, Spectra Fernseher. Und dann habe ich mal einen Longdrink bestellt in Lugano, das ist heute McDonald's, damals war ein schönes Kaffee, und habe angefangen, die zwei Bücher zu lesen. Und beim Lesen habe ich gemerkt, dass die Welt um mich rundherum irgendwie wegdämmert. Und unter dem Bistrotisch ist wie eine Falltür aufgegangen und ich bin samt dem Bistrotisch und den Büchern in eine neue Dimension gefallen und habe gemerkt, dass das Lesen, also das Erlebnis hat mir gezeigt, dass das Lesen einen neuen Zugang ermöglicht zur Realität.
Also es hat nicht am Drink gelegen?
Nein, nein. Ich glaube es nicht.
Schachnovellen, das ist mir so bekannt, dass man das dann in der Schule liest. Sind ihr dann da nicht nochmal darauf zurückgekommen?
Doch, so. Aber wir hatten einen Lehrer gehabt, in der Kunstgewerbeschule, der hat immer anders lesen lassen als Schachnovellen, so gängige Literatur. Und ich habe das Buch einfach wirklich zuerst in dem Kaffee okay. In Lugano gelesen.
Was für Literatur bevorzugen Sie, wenn man das überhaupt bei Ihnen kann fragen?
Das kann man schon fragen. Also ich kann vielleicht erwähnen, einen lieben Freund sitzt hier, der Heinz de Heisel zum Beispiel. Er hat
ich will die Hand heben.
Er ist hin aus Innsbruck, er wohnt jetzt aber in Zürich. Es sind so, auch wie er und andere Autoren schreiben, sind Texte, die nicht nur mich zum Ende von der Geschichte führen, sondern mich tragen unterwegs. Das finde ich ein ganz wichtiger Faktor. Ein Buch muss einfach die zwei Funktionen erfüllen. Das Buch tut mich sprachlich führen und tragen. Und Geschichte kann zum Teil zweitrangig sein, wenn die Sprache stimmt. Wenn die Geschichte dann auch noch stimmt, dann ist es natürlich perfekt.
Lesen Sie auch eine Originalsprache, also Französisch, Italienisch?
Ich bin hauptsächlich lese ich Deutsch und auch deutschsprachige Literatur. Ab und zu Übersetzungen, wo es gute Übersetzungen gibt. Heute ja, es ist auch mal aufgekommen, letzten paar Jahre, dass man die Übersetzer auch erwähnen in den Büchern. Früher war das nicht so üblich gewesen. Ist immer mehr aufgekommen, das finde ich sehr gut. Aber ich bin, sagen wir mal, schon so deutschsprachig lastig. Deutschsprachraum ist auch mein Arbeitsraum.
Haben Sie umgekehrt gefragt, das haben Sie jetzt erwähnt, kleine Lieblingsschriftsteller, vielleicht so einer von den Bekannten, wo man vielleicht
Lieblingsschriftsteller bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich habe Lieblingsbücher von diesen Schriftstellern vielleicht, oder ich habe gerne auch so ein bisschen halt die barocke, ausladende Art von Literatur gerne. Ich habe auch gerne knappe Literatur, aber das sind gemeißelte Sätze. Ich habe jetzt zum Beispiel vom Schweizer Autor vor kurzem, vom Jürg Behler, der wohnt jetzt in Bremen, habe ich das Buch gelesen, «Das Gewicht einer Nacht». Und er hat so gemeißelte Sätze. Also ich habe richtig Freude an den Sätzen. Der hat Sätze, von denen kann ich einen halben Tag lang davon leben.
Können Sie auch nicht zitieren?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, es gibt so simple Sätze. Also es gibt eine Frau natürlich Mannbeziehung, Mutter, Vater. Und er beschreibt dann zum Beispiel Paris und seine Erlebnisse in Paris. Kann ich einen zitieren? Das ist schwierig.
Also, Lugat, wenn
ja, nein, wenn weil, Sie da nicht man muss es lesen, weil, als Beispiel, er ist in dieser Geschichte kommt ein Reiseführer vor. Der ist die ganze Welt unterwegs, hat aber eine Verletzung und bleibt in Zürich. Aber mit Zürich hat er seine Mühe. Der Protagonist. Jetzt hat er einen Job bekommen, dass er ein Fremdenführer wird von Zürich. Und fährt als Fremdenführer von Zürich immer ein bisschen schräg erzählen. Also den Paradenplatz haben sie zum Beispiel jetzt zugeteert und die Kopfsteinpflaster weggenommen, damit Politiker nicht über das Bankgeheimnis stolpern. Also er hat jetzt so lustige Bilder, die er einfach so herbringt, die ich sehr amüsant finde.
Welche literarische Figur wären Sie gern mal in der Realität?
Kenne ich die Identifikation mit Figuren kenne ich überhaupt nicht. Ich sehe mich als Beobachter, ich sehe mich als Mitleidender. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Typ würde entsprechen. Da könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, dass ich jetzt irgendeine Figur hätte, die sagen.
Also so für einen Tag oder so.
Es gibt Wunsch. Es geht vom Der Berg der Liebenden. Das ist ein Roman von einem Seidel. Und dort geht es um einen jungen Mann, der in Böhmen in Militärschule gemacht hat. Dann ist geflüchtet, das war zwischen den Kriegsjahren, der Erste und Zweite Weltkrieg. Nach Grenoble hat er Französisch lernen und studieren, hat eine unglückliche Liebe, geht zurück nach Böhmen und stirbt speziell. Und die Figur weiss ich nicht mehr, wie die heisst, aber ich fühle mich dieser Figur sehr nahe in Sachen Lebenswahrnehmung. Das ist der Seidel, das ist im Argo-Verlag erschienen, ein kleiner Verlag aus Wuppertal. und ein sehr poetisch, sehr warmes Buch.
Können Sie Bücher fortwerfen?
Ja. Ja. Und ich kann das Buch aufhören nach 150 Seiten. Also wenn das Buch 200 Seiten hat und ich bin auf Seite 150 und es gefällt mir dann nicht mehr, dann kann ich es zumachen. Und es gibt Bücher, die kann ich fortwerfen. Weil es gibt auch viele Bücher, die produziert werden, wo einfach nach meiner Meinung nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist und auch nicht nötig wäre. Für mich ist ein Buch zwar ein haptisches Erlebnis, es ist ein Objekt, ich liebe Bücher, aber sie sind nicht heilig.
Wie sieht Ihre Wohnung aus? Ist sie da voll von Büchern oder sehr spartanisch?
Nein, wir haben es mehr so ein bisschen gemütlich. Also ein bisschen, wir sind in einem Haus aus dem Jahr 1898, neu renoviert. Das ist eine einfache Vierzimmerwohnung. Ich habe mein Büro und mein Schlafzimmer in einem. Da sieht es manchmal ein bisschen chaotisch aus. Dann haben wir eine Stube, einen Esstisch, ein schönes Sofa. Da liegt ab und zu mal ein Buch oder eine Zeitung. Und dann habe ich eine Bibliothek. Und mein Motto ist für mein Leben, dass die Bibliothek das Pensum hat, das ich damit leben kann. Das heisst, wenn ich 3 neue Bücher heimbringe, müssen 3 neue Bücher aus dem Raum raus.
Und die Bibliothek...
Das ist auch mein Kampf.
Ja, ja. Aber es ist eine gute Praxis. Also das ist einfach eine Wand ist voll, oder? Alle 4, oder?
Alle vier,
ja. Okay. Und die Decke noch nicht?
Nein, Decke noch nicht. Müssen wir erfinden, dass es kleben bleibt.
Wann moderieren Sie den Literaturclub? Also an Roger Willemsen ähnelt sie schon mal und sind auch eloquent.
Ja. Also da muss ich sagen, Roger Willemsen kenne ich einfach per E-Mail. Wir haben einen Kontakt gehabt zusammen und einem Hardy Ruess. Was mir nicht passt am Literaturclub im Schweizer Fernsehen, ist, dass es in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen ist, mit Aurel Füssli.
Das ist seit letztem Sommer so.
Genau.
Ja, und dann, sehr stimmungsvoll dort.
Protestwellen durch. Und Willemsen selber hat mir gesagt, das ist einer mit von den Gründen, dass er aufgehört hat. Und dass das Aurel Füssli macht, kann ich verstehen aus kaufmännischen Marketingüberlegungen, ist klar. Aber dass ein öffentlich-rechtliches Fernsehen mit Gebührengeldern anfängt, in privatwirtschaftliche Räume reinzügeln als Studio. Und dann sagt die Frau Radisch noch, willkommen hier im Literaturclub des Schweizer Fernsehens und in der Buchhandlung Aurel Füssli. Das kann Tele Zürich oder Tele, wie heisst das da? Top, oder? Kann das sein, aber nicht im Schweizer Fernsehen. Schlussendlich haben wir Sportsendungen aus dem Sport Ochsner, Musiksendungen haben wir aus dem Musik Hug. Und das finde ich einfach eine Zumutung. Und was mich am meisten aufregt und überrascht, ist, dass die Schweizer Bevölkerung das gar nicht irgendwie reagiert. Sie hat einfach geschluckt.
Und ich Sponsorin?
Im Aschbach bin ich vor kurzem gesehen und er hat mich vor der Sendung mich gefragt, ob ich auch Fernsehen schaue. Und da habe ich gesagt, ja. Und, aber ich ärgere mich, dass unser öffentliches Fernsehen immer mehr zu einem eidgenössischen RTL ummutiert. Und das ist störend.
Also gesetzt der Fall, es würde wieder zurückgehen ins Lautschenbach, dann würden Sie sich überlegen. Ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich plaudere ja gerne wie Bücher.
Ja. Das Fernsehen ist ja das Medium, das eigentlich die grösste Konkurrenz zum Buch ist. Und trotzdem animiert es die meisten Leute zum Lesen. Also wenn man Lesen von der Elke Heidenreich schaut, oder die Bücher, die sie dann dort empfiehlt, die sind ja am nächsten Tag ausverkauft. Erreicht man da die richtigen Leute? Oder erreicht man nicht eh die, die eh schon lesen?
Also
über das Medium Fernsehen.
Ja, das Fernsehen ist ja da, das Medium existiert, das können wir nicht wegdiskutieren, aber es wird unterschiedlich genutzt. Also das dritte Programm, SWR zum Beispiel, oder die Sendung Lesen von der Elke Heidenreich, das hat ein anderes Publikum. Wie das Internet aus. Das Internet wird geklickt und zappt und gesurft wie verrückt, aber das Publikum tut unterschiedlich das Internet brauchen. Also das Lesenspublikum braucht das Internet anders als Gamefreaks oder wo andere Hobbys haben. Es ist eine Art, wie man es braucht, einerseits. Andererseits, da sehe ich auch ein Problem, haben wir zu wenig Buchsendungen. Ich finde, wir sollten im Fernsehen mehr über Bücher reden. Wir haben das relativ noch viel im deutschsprachigen Raum, im Vergleich zum Beispiel Italien, Frankreich noch eher. Aber was das Problem ist, wenn die Elke Heidenreich sagt, dieses Buch ist wunderbar, das müssen Sie kaufen, das sagt Sabine Dörlemann vom Dörlemann Verlag, da habe ich am anderen Tag 30'000 Bücher verkauft und die Farbe geht aus in der Druckerei. Für das Buch ist es schön, aber für all die Bücher, die nebenzu links und rechts liegen bleiben, sehe ich das problematisch. Also die gleiche Geldmasse, die investiert wird in Literatur, wird einfach kanalisierter ausgegeben für wenige Titel. Das heisst, Fernsehen als Literaturvermittlung finde ich schön, aber die Gefahr ist, dass das Geld dann auf wenige Titel verteilt wird und nicht auf die Bandbreite, die man eigentlich zu bieten hätte.
Also in dem Fall sind Sie auch für Buchpreisbindung. Das ist jetzt auch das Thema.
Ja, das ist ein Thema, das ich glaube, langsam gegessen ist in der Schweiz, oder? Das ist jetzt vorbei. Das ist,
ja,
jetzt,
ist das so?
Ich glaube, auch wenn jetzt eine Kommission noch innerhalb von 2 bis 3 Jahren versucht, das Gesetz zu entwickeln, das die Buchpreisbindung in der Verfassung irgendwie implantieren, wie das in Deutschland und Österreich ist, glaube ich, die Luft ist ziemlich draussen, weil bis das Gesetz kommt, ist ein Scherbenhaufen perfekt. Also wir werden sehr viele Verlage vielleicht nicht mehr sehen, wir werden auch einige Buchhandlungen nicht mehr sehen. Also es gibt immer mehr den Mainstream-Charakter in den Büchern, Produktion, wie dann alles nur noch auf kaufmännische Rendite funktioniert und nicht mehr eigentlich auf Kulturvermittlung. Also eine Buchpreisbindung ist ein Regulierungsinstrument gewesen, wo Büchervielfalt garantiert hat zu moderaten Preisen.
Jetzt, Schweizer Fernsehen kriegt ja Gebühren. Der Bund und Private tun ja auch die Schweizer Literatur mit etwa rund 12 Millionen Franken fördern. Würden Sie jetzt auch so Gebühren entgegennehmen, wenn man jetzt würde sagen, okay, für das Buch muss jetzt einfach jeder Schweizer einen gewissen Betrag zahlen?
Es müsste gut verkauft werden, in dem Sinne, dass wirklich damit kann garantieren kann, dass wir die Titelvielfalt, die Artenvielfalt können behalten. Das müsste garantiert werden. Ich zahle gern zum Beispiel Gebühren als DRS2, wenn das Programm für mich als Kulturmensch interessant bleibt. Deutschlandfunk als Beispiel ist einer meiner Lieblingssender. Wird auch, ist nur staatlich, wird das ermöglicht für das Nischenpublikum. Ja, ich finde, wenn man ein Instrument würde finden, um die Kultur, eben wie zum Beispiel Film oder Theater, finde ich das eine überdenkenswerte Möglichkeit. Ich bin selber auch in der Literaturkommission von der Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt und dort werden wir auch Fördergeld sprechen in einem Plenum. Also es muss gefördert werden, Kultur gibt es ohne Fördermittel nicht. Wenn Kultur nur noch auf der marktwirtschaftlichen Basis wird funktionieren, dann, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber dann bin ich dann in einem falschen Film.
Der Bund hat ja einen Bärendienst erwiesen, und zwar in der Studie zu der Buch- und Verlagsförderung. Haben sie gefunden, ja, der Schweizer Buchmarkt sei gesund und stabil. Obwohl etwa die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer lesen wenig oder gar keine Bücher. Die letzte PISA-Studie hat gezeigt, dass knapp 1 Million Menschen nicht in der Lage sind, einen einfachen Text zu verstehen. Sie selber haben ja auch, das glaube ich, letztes Jahr gewesen, ihre Buchhandlung müssen aufgeben.
Also müssen nicht,
also einer unter vielen. Ja. Ja. Jetzt kann der Bundesrat nicht lesen, oder wie kommt er zu dem Schluss?
Der Bundesrat, sage ich mal platt, nimmt die Buchbranche nicht so ernst. Wir sind ein kleiner Teil des ganzen Wirtschaftskuchen. Und es ist momentan, sind wir in einer Bewegung, in einem Zeitgeist, der auf privatwirtschaftlicher Basis immer mehr funktioniert. Es wird ja überall nur noch über das Geld geredet, also Rendite, Teilprivatisierung. Als Beispiel Swisscom, oder? AG-Konzern, das Telefonbuch, das normale, gute, alte Telefonbuch. Wenn ich in Uster eine Gärtnerei gesucht habe, früher, habe ich alle Gärtnereien gefunden und der G. Jetzt hat man Swiss Directories, oder gut Schweizerdeutsch, haben mir angerufen und haben gesagt, sie sind an der Buchhandlung de Sousa in Basel. Ich habe gesagt, ja, ich bin eine Buchhandlung. Ja, das haben sie übersehen, es kostet jetzt etwas. Das heisst, wenn ich jetzt nicht zusätzlich Geld locker mache, wo lande ich denn da? Und heisst dann bitte Sousa und nicht mehr Buchhandlung. Also aus jedem Deut, aus jedem Service wird Geld gemacht. Und das ist so ein bisschen ein Zeitgeist, der jetzt ziemlich stark an uns um die Ohren pfeift und das spürt auch die Buchbranche.
Müssen wir es vielleicht anders anpacken und Literatur anders vermitteln in der Schule? Also wenn ich mich zurückerinnere, ist es häufig sehr...
Nicht so lange, oder?
Ja, wie man es nimmt. Ist es sehr trocken gewesen und man hat einfach so die Standardwerke gelesen und wehe, man hat nicht die Meinung gehabt, die im Kindler gestanden ist oder so. Ja. Haben Sie da irgendeine Idee oder sind Sie da tätig als Präsident von diesen verschiedenen Vereinen oder so?
Also ich habe jetzt nächste Woche bin ich in Hergiswil zu einer Lehrerfortbildung und bin eingeladen worden, wie man ein bisschen lustvoller über das Lesen, Literatur und Bücher könnte oder mit Sprache generell ein bisschen hantieren und vermitteln. Und das stimmt, auf Deutsch gesagt, der Germanistengruf oder MIF muss ein bisschen weg. Weil in den Büchern passiert ja alles, da geht Post ab. Oder? Da gibt es Mord, Totschlag, Krieg, Liebe und alles Mögliche. Aber der Apparat drumherum ist trocken, spröd, irgendwie eckig, kantig und zum Teil langweilig. Und er wird längst Zeit dann hinterher denkt, warum jetzt der Schriftsteller dass die Haarfarbe so genommen hat, ob das eine tiefere Bedeutung hat. Dort ist, glaube ich, Handlungsbedarf. Und wenn Schüler in der Schule ihren Stephen King fertig lesen, dann sollen sie den lesen. Für mich ist Lesen ein Synapsentrainingsprogramm. Und wenn die Sensibilisierung von der Sprache und vom Text da ist, dann können sie nicht mehr umsteigen auf Schiller und Goethe und weiss ich was und Eichendorff. Aber das Lesen als solches, als Disziplin, muss lustvoll vermittelt werden. Und wenn man die Schüler fragt, ist für sie das Lesen straff, aufzugehen, Arbeit, oder? Da heisst es irgendwie zur Strafe, du musst so und so viele Seiten lesen, da fährt schon die Unterstufe, Mittelstufe an. Und das ist natürlich tödlich für den Leserlust.
Scheitert es nicht auch noch ein bisschen an den Geschlechtern? Also ein Bub, der liest, sagt man vielleicht, ja, geh raus, geh ein bisschen rumtoben. Und wenn ein Mädchen liest, findet man, ja, es ist ein Bravi, es ist ruhig.
Ich finde, das ist ein bisschen vorbei. Also viele Eltern sind stolz, wenn sie ihren Bub verwünschen mit einem Buch.
Wirklich?
Wie?
Wirklich?
Ja, also ich höre das viele so.
Aber sind vielleicht so Akademikerfamilien oder so?
Vielleicht schon ein bisschen auch. Also ich habe ja jetzt mit den Leuten zu tun, die in Bibliotheken kommen, die ich auch vorstelle. Und dann höre ich mehr natürlich den Sound dort. Was man aber weiss von der Leseförderung generell, dass viele Buben aufhören zu lesen in der Ausbildung, sobald sie in die Lehre kommen. Das haben sie konfrontiert mit Elektronik, mit Bildung, mit Schulstress, mit Arbeitsstress. Und dort verlieren viele Buben das Verhältnis zum Buch, werden Frauen und Mädchen irgendwie den Draht warm halten.
Das belegen da Zahlen. Jetzt möchte ich gleich gerne noch zwei, drei Sachen sagen. Also die Bertelsmann Stiftung hat eine Umfrage gemacht. 30% der befragten Frauen greifen jeden Tag zum Buch, bei den Männern sind es nur 12. Dann Entschuldigung, wir müssen schauen, was sie da machen.
Ich kann mir das auch drücken.
Ja. Züchts?
Nein, ich habe eine Allergie.
Oh, hoffentlich nicht.
Bücherstaub vielleicht.
Schon? Nein, die sind aktuell, oder? 70% von der befragten Frauen lesen gerne oder sehr gerne. Von den Männern sind es nur 35. Dennoch, Literatur wird produziert, über geredet, mit der Ausnahme Elke Heinreich, Iris Radisch, haben wir geredet und kritisiert, von Männern. Wieso?
Ja, wie bei den Köchen auch. Frauen kochen ja mehr als Männer, aber die Starköche sind immer die Männer. Der Jamie Oliver oder die Hotelköche sind doch meistens Männer. Das ist ein Phänomen. Interessanterweise auch in der Buchbranche generell. Buchhändlerinnen machen eigentlich die ganze Branche aus. Aber die Verleger oder der Zwischenvertrieb sind meistens CEOs und das wieder Männer.
Ist das klar, dort gibt es auch mehr das Geld holen als Buchhändler. Ja, liegt es vielleicht darum, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so bewandert wie Sie, aber dass man nicht so zum Beispiel weibliche Heldinnen findet, die wirkliche Heldinnen sind und nicht irgendeine so eine Männerfantasie à la Tomb Raider, also das ist Angelina Jolie.
Wie meinen Sie jetzt, in welchem Zusammenhang Heldinnen als
ja,
Figuren?
Ja, es gibt keine Identifikationsfiguren für Frauen. Oder gibt's, dann halt so ältere Literatur, so ein Bronte oder so.
Gibt es das für Männer? Gibt es das? Also,
nicht für Frauen.
Ja, aber es ist, glaube ich, ausgeglichen. Frauenfiguren, Heldenfiguren gibt es, glaube ich, schon auch. Also, es gibt auch, gerade zum Beispiel im Ratgeberbereich, Sachbuch. Ich habe jetzt vor kurzem eine ganz spezielle Moderation müssen machen. Das kann ich vielleicht kurz erwähnen. Der Egon Ammann hat mir angerufen und sagt, Herr Reni, am Sonntagnachmittag an der Buchmesse Basel habe ich da noch einen Programmpunkt, würde Sie den moderieren? Und ich sage, ja, ist gut, und wer geht es da? Und sagt er, blättert da in der Papier, die heisst Kraus. Und sage ich, ja, Kraus, eine Autorin, ich muss mal nachschauen, was sie geschrieben hat. Wie heisst denn die zum Vornamen? Und sagt er, Sonja Kraus. Und kennen Sie Sonja Kraus? Ne?
Das, also, ist die, das ist die Moderatorin da.
Und Pro 7, so, Talk, Talk, Talk.
Fast so ein bisschen Barbie-like.
Ja. Genau. Und, aber bei der Moderation, bei der Veranstaltung, war es unglaublich dynamisch. Und
ja, sie ist eine coole Moderatorin.
Coole, clevere, irrsinnige Figur. Und also das Buch ist noch witzig. Das heisst Baustelle Mann, Anbaggern, Aufreißen, Festnageln. Ne? Und ich bin eben, ich habe das irrsinnig lässig gefunden. Es gibt viele starke Frauen, auch Persönlichkeiten, die in der Bücherbranche agil sind. Was manchmal ein Problem ist in der zeitgenössischen Literatur vielleicht, dass sie gewisse Lakonie oder Ironie manchmal nicht so oft anzutreffen ist wie bei der Männern geschriebenen Literatur. Also ein Genazino-Effekt. Es gibt Ausnahmen, aber man muss länger suchen für humorvolle, launige Literatur. Die Frauen haben manchmal ein mehr Tendenz, habe ich gemerkt, in den letzten paar Jahren, zu mehr ein Melancholie, Weltschmerz auf der Schulter. Und Männer haben mehr so entreift vom Humor. Aber es wandelt sich wieder, weil es hat neue Bücher gegeben, wo ich begeistert bin, wo ich sage, doch, vielleicht kann ich mich auch täuschen, aber, vielleicht ein paar Nicken, ein paar Damen, aber es ist überall so, auch bei den Köchen auch irgendwie, Männer haben vielleicht eine andere Taktik, es ist als Getriebe, das Getriebe ist noch nicht ganz ersetzt, wie man eine Karriereleiter angeht oder wie man ins Business kommt.
Also jetzt gehen wir wieder mal zurück zu den Lesenden. Frauen bevorzugen ja mehr Belletristik, Männer Sachbuch. Und innerhalb von dieser Belletristik hat man Frauen vor allem moderne und klassische Literatur gern. Sie haben es angetönt. Männer, Krimi, Science Fiction. Und das finde ich noch sehr bemerkenswert. Biografien von Staatsmännern. Haben Sie jetzt in Ihren Störbuchhandlungen Tätigkeiten ähnliche Erfahrungen gemacht?
Dass Männer auf Sachbücher mehr reagieren, auf jeden Fall. Wenn ich Sachbücher vorstelle, dann reagiere ich sofort Männer. Wenn ich natürlich Literatur oder Roman oder Belletristik vorstelle, reagieren eher Frauen. Mir geht es nicht ganz unähnlich. Also, ich habe gerne Geschichten, aber für mich muss auch in der Geschichte eine Substanz haben, die ich irgendwie davon zehren kann. Also, das heisst, ob es weltbildlich ist oder Lebenserfahrung oder Kreativität, Schub irgendwie rauszuholen. Ich bin auch ein typischer Mann und reagiere auch manchmal eher auf Sachthemen als rein nur auf Story. Also Fantasy zum Beispiel, das ist jetzt eine Gattung, die ich sehr Mühe habe. Weil ich habe gerne manchmal surreale Effekte, aber in der realen Welt. Aber rein Fantasy-Literatur ist jetzt eine Gattung, die jetzt bei mir ziemlich vorbeigeht.
In den USA ist so die männliche Bekenntnisliteratur, wo es um Saufen, Sex und nicht Sinnsuche geht, aufgekommen, also über das Internet. Und jetzt hat man da das grosse Geld gewittert. Schwappt das auch auf Deutschland über? Oder überhaupt auf den deutschsprachigen Raum, will ich sagen?
Es gibt, nein, also Schwapp ist nicht übertrieben, es gibt viel Literatur, wo Männer ihre Identität finden oder spüren. Also auch Männerfreundschaft ist das Thema, Männersexualität ist das Thema, das ist etwas, wirklich auch aufkommt. Das hat vielleicht deshalb einen Grund, dass die Männer nicht mehr die Plattformen haben für den Austausch wie früher. Früher haben wir unsere Schlachtfelder gehabt, oder unsere Jagdgründe und den Stammtisch. Und der Stammtisch wird uns doch ganz zu machen, haben wir doch fast keine mehr. Also ein Stammtisch, wo man kann nach dem Feierabend ein Bier trinken, auf Augenhöhe kann über den Chef und über die Welt wettern. Die Plattformen gehen zurück und da gibt es ein kleines Manko in der, oft höre ich, dass es Manko gibt in der Selbstwahrnehmung oder im Austauschmöglichkeit. Und vielleicht kann da jetzt Literatur ein gewisses Manko füllen oder die Lücke füllen, was ich zwar bezweifle, weil ein Austausch auf menschlicher Ebene ist nicht gleich wie Lesen. Aber dass Männer sich mehr beschäftigt mit ihrem Geschlecht über Bücher, das nimmt zu. Hingegen, die Art von Literatur, die Sie angesprochen haben von Amerika, das ist glaube ich noch immer noch ziemlich Amerika, aber wir wissen ja alles, kommt mal über, was in Amerika angefangen hat. Oder?
Also, mir kommt jetzt nur die Biografie von Heiner Lauterbach in den Sinn, wo ja genau diese Themen abhakt.
Ja, es gibt es, genau. Und Dieter Bohlen ist glaube ich auch noch ähnlich.
Oder? Ja, wobei eine von seinen Ex-Freundinnen hat ja auch nachgehakt mit genau. Einer sogenannten Biografie.
Was noch aufkommt übrigens, das muss ich noch sagen, was aufkommt, ist viel bei älteren Autoren, ich sage jetzt keine Namen, wirklich alt sind und schöne Bücher geschrieben haben das Leben lang, kommen jetzt immer mehr mit Büchern über ziemlich deftige Liebesgeschichten. Ja, also das heisst, entweder wollen sie irgendetwas noch schreiben, was sie nie erlebt haben, oder sie wollen wieder, sie verweigern es, älter werden. Aber das ist jetzt zum Beispiel ganz eine starke Tendenz. Alte Herren, die ziemlich deftige Sexgeschichten schreiben, literarisch, die jetzt einfach in dem Alter das Gefühl haben, das muss jetzt noch springen.
Aber häufig, je nachdem, kommen die auch in den Bestsellerlist. Und wenn das Frauen würden machen, dann sind es Schlampen. Wieso?
Das glaube ich nicht, dass es unbedingt Schlampen... Es gibt ja ein Schlampenbuch von der Milena Moser, aber...
Ja gut, das ist...
Nein, ich glaube nicht. Frauen haben noch... Was sie mehr haben als Mann, ist die Selbstironie. Frauen können über das noch ironischer schreiben, über sich, über das Frausein, über die Wechseljahre, über die Beziehungen. Sie haben dadurch wieder einen erfrischenderen Humor als die älteren Herren, die einfach dann irgendwie praktisch... leidet mit den vier Frauen, die sie zu tun haben und keiner will sagen, dass sie doch noch eine andere haben und die ganze Beziehungsgeschichte. Nein, würde ich nicht sagen, dass das als Schlampenliteratur abgekanzelt wird, sondern die Frauen gehen an diese Sachen anders her.
Ja, nicht über Sex und Zaufen, aber wenn jetzt doch, eine Frau
auch,
ja, will, können Sie mir ein Beispiel nennen?
Also ich habe zum Beispiel, wie heißt es? Es ist eine Frau, die, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ist erschienen im Verlag, Milena Verlag, das ist ein ganz interessanter Verlag, ein Frauenliteratur Verlag. Und dort habe ich vor kurzem ein Buch in der Hand gehabt, wo sie auch ziemlich deftig ihre Geschichte beschreibt. Und zwar beim Namen nennt, aber eben auch reflektiert und das zynisch oder ironisch aufnimmt, oder? Ohne die Leidensfunktion zu vertreten.
Gut.
Aber ich kann Ihnen das mailen, wenn Sie... Ich habe das Buch jetzt nicht ganz durchgelesen, weil es mich nicht so interessiert hat.
Ja, eben, das ist die Identifikation in Sexinnen von Mann und Frau. Sie sind ja auch in Funktion als ein Störbuchhändler da zu uns gekommen. Und jetzt möchte ich die Gelegenheit natürlich nutzen, dass Sie uns ein bisschen ein paar Bücher vorstellen, vielleicht auch, wo man gut in den Ferien unter dem Sonnenschirm kann lesen kann oder wie auch immer.
Also wie gesagt, ich habe ja ganz verschiedene Bücher, die ich da mir vorstelle. Sommerlektüre weiss ich jetzt nicht mal so recht, aber man kann ja alles im Sommer lesen. Was ich ganz wunderbares Buch finde, ist, das ist vielleicht für Herren und Damen, die sich mit Sprache beschäftigen. Das Buch ist jetzt gerade vergriffen, ich weiß nicht, ob es eine neue Auflage gibt. Das heißt Staatsexamen oder Staatsexamen. Und der Beat Glor ist ein Sprachbeobachter. Das heißt, er tut schauen, wie wir umgehen mit der Sprache und hat da innen so eine Art wie Kolumnen beschrieben, was er beobachtet hat. Er hat aber auch Ideen. Und eine Idee ist nämlich, dass er vorschlägt, wie kann sich der Buchhandel finanziell retten, indem sie einfach die Bücher sponsern. Das würde sich natürlich niederschlagen im Titel des Buches. Und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele vorlesen. Da heisst es zum Beispiel von Tolstoi, nein, das ist besser vom Kisi, einer flog über das Kuckucksnestle. Ja, da weiß man sofort, wer dahinter steckt. Oder dann haben wir Mutmaßungen über Jakobs. Der dressierte Neckermann. Also das wäre das Titel, wo man gerade wüsste, wer dahinter steckt. Was mir sehr gut gefällt, ist vom Hesse, Steppen Volvo. Das ist wunderbar. Oder vom Brecht, Drei Groschen Opel. Ja, das ist auch klar. Oder den vom Dürrmatt hat er noch ein schönes Beispiel. Der Richter und sein Henkel trocken. Das ist zum Beispiel so ein Kapitel, das sehr erfrischend ist zum Lesen.
Und darum auch Sex, wegen Sex Sales.
Staat, Sex. Nein, das sind alle Themen, die uns beschäftigen, oder? Der Staat beschäftigt uns, Sex ist ein Thema, das uns immer beschäftigt. Und Amen, der Glaube, Weltfragen, das ist doch alles in einem drin. Und, oder eben dann die Staatsexamen zusammengeschrieben.
Welten oder Glauben?
Welten, Glauben.
Was beschäftigt Sie da?
Gut weg vom Störbuchhändler in dem Fall.
Ja, schnell. schnell
Klammer auf. Mich beschäftigt die Ökologie. Das ist für mich, also die Sinnfrage ist immer ein Thema, das mich beschäftigt. Also das heisst, wir können Fragen stellen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen verlernt, Fragen zu stellen. Das heisst, wir haben immer so eine Antwort. Wo der Tsunami war damals, vor 4 Jahren, ist das schon wieder her, oder? Da haben die Leute alles, alle möglichen Theorien gehabt. Der eine hat gesagt, Gott straft, weil wir irgendwie nicht so richtig gelebt haben. Und andere sagen, das ist Naturgesetz, das läuft halt so und so. Aber einfach mal wieder nur Fragen stellen und ein bisschen unsere Dimension zurückdampfen auf eine Winzigkeit, wo wir sind. Und vor allem, was mich sehr beschäftigt momentan, ist einfach die Zubauerei in der Schweiz. Also wenn Sie jetzt hier von Winterthur auf Zürich fahren, jetzt haben wir hier auch wieder so Eifmalhäuser-Quartier gesehen. Es ist nett und alles, aber wir haben keinen grünen Rasen mehr. Es gibt eine Versiegelung vom Boden, das Wasser läuft immer mehr durch Kanäle ab. Das ist ein ganz grosses Anliegen, das mich beschäftigt, wo wir, glaube ich, einfach zu salopp mit dem umgehen. Feinstaub, Klimawandel, Kyoto-Protokoll, was da geht momentan, ist sehr ärgerlich und dort würde ich jetzt mich eigentlich gerne wieder ein bisschen mehr engagieren.
Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, Sie müssen auch in Politik. Ist das noch eine Option?
Ja, warum nicht? Aber da müssen eine eigene Partei gründen.
Ja, man.
Ich weiß jetzt nicht gerade, welcher Partei da beitreten. Es müsste schon eine eigene Partei sein. Weil auch die lange Diskussion, ich rede ja gerne, man hört es, ich rede gerne. Aber was momentan geht, die auf Deutsch gesagt Lamaschigkeit, die immer gleichen Redewendungen und so, das ist also zum Twent drauf
ja,
gehen. Oder
reden Sie mal Tacheles.
Genau, vielleicht möchten wir dann hier mal eine Parteigründungsversammlung.
Genau. Also weiter in der Störbuchhandlung. In der
Störbuchhandlung, da gibt es den... Sie kommen doch immer Einladungen über, oder? So Veranstaltung, Geburtstagsparty. Und dann sehen Sie, wenn Sie die Einladung anschauen, sehen Sie, der Typ kommt raus in Sachen Computer. Der kann basteln, oder? Das sind Schriften so aufgebläht, mit Schatteneffekt, mit allen möglichen Farbelementen. Sie merken, der kommt raus mit dem Computer, hat aber keine Ahnung von Grafik. Und darum stelle ich das Buch vor. Grafik für Nicht-Grafiker. Das ist ein ganz tolles Buch, wo einfach die Grundelemente von Ästhetik, von Schönheit, von Grafik, von Bildproportionen, von der Aufstellung, wie ich ein Visitenkärtchen gestalte, wie ich Briefpapier bedrucke, einfach mal das ABC von schöner Grafik ist im Westend Verlag erschienen. Und wirklich, ich tue es jedem ans Herz legen, der gerne mit dem Computer bastelt, aber noch nicht so grafisch, sagen wir mal, das Ganze beherrscht. Das ist ein sehr schönes Sachbuch, was immer sehr gut läuft. Also wenn ich das vorstelle, jetzt am Schloss Lenzburg, dann sind alle begeistert
von Grafik. Sachbuch, nehmen das auch Frauen zu Hand?
Ja, ja, ja. Alle Frauen, die auch im Bürobereich, die irgendetwas entwerfen müssen, das ist jetzt wirklich beidgeschlechtlich. Also das okay. ist ein Unisex-Buch, wie aus der Modebranche zu nennen. Dann habe ich noch ein ganz schönes Buch von Rudolf Bussmann. Das heißt 25-Stunden-Buch, Aphorismen und Bagatellen. Das ist sehr schön für die Ferien und fürs Nachttischli, weil es sind in kleinen Häppchen Texte. Oder? Und es ist leicht, also beim Bett, wenn Sie im Bett lesen tun und das Buch so haben, dann kann das manchmal ins Auge gehen, wenn man reinnickt. Das ist relativ leicht. Aber ich möchte Ihnen eine Passage vielleicht vorlesen als Müsterli, weil das sind so Sätze, das sind so gemeißelte Sätze. Wo haben wir denn da? Ich habe da ein paar Zettel rein, aber die sind auf der Reise natürlich wieder ein bisschen... Moment, da. Wenn du nicht schlafen kannst, weil die Nachbarn von nebenan eine Party feiern, oben gleichzeitig der Fernseher überlaut angestellt ist, auf der Straße Betrunkene grölen, wenn du so da liegst und dir überlegst, dass alle an einen und denselben Ort unterwegs sind, den sie früher oder später erreicht haben werden, da auf einmal verstehst du, du öffnest im Traum schon den Mund und lärmst mit, brüllst und schreist. Das sind einfach so kurze Texte, wo man manchmal zwei, drei Mal muss lesen und sagen, das ist irgendwie ein Lebensgefühl, eine Momentaufnahme. Und etwas Ähnliches hat der Kurt Ebli gemacht, der ins Herz getroffene Punkt. Der Kurt Ebli ist ein Schweizer Autor, Engeler Verlag, ein schöner kleiner Verlag aus Basel. Und der hat einen Roman geschrieben über einen Schriftsteller, der heißt Wellenberg. Und der Wellenberg tut sich langsam oder möchte sich langsam aus der Welt verabschieden. Und da gibt es auch so Beobachtungen drin, wo ich möchte ein Müsterli vorlesen. Genau. Da gibt es ein Satz, wo man zum Beispiel beobachtet einen Vogel. Es gibt einen Zaunkönig, kennen Sie vielleicht? Der Zaunkönig ist ein kleinster Vogel und die sind sehr nervös. Die gumpen umeinander, wie verrückt, von einem Arsch zum anderen. Und das hat er beobachtet. An keiner Stelle bleibt er länger als 2-3 Sekunden. Stets scheint er bereits zu wissen, welches Ziel er als nächstes anfliegt. Die Art, wie er ständig den Ort wechselt, ist, wie ich zu sehen glaube, die ihm gemäße Form der Ruhe. Das permanente flüchtige Hin und Her, das rasche Schwirren von einem Landeplatz zum nächsten, das ist es, was ihn bei sich selbst bleiben lässt. Finde ich einen wunderschönen Gedanken. Und dann ein Satz, den ich sagen kann, oder ich glaube, könnt Sie auch bestätigen, wo man jeden Tag könnt erleben und unterschreiben. Moment, schnell. Mit der Einhändung hier einen Text suchen, ist noch schwierig. Das über den Tod ist, wenn wir schon gerade so Lebensfragen haben, oder? Der Tod ist kein Geheimnis. Eher scheint es angebracht, ihn als die Wiederherstellung des eigentlichen Normalzustandes zu betrachten. Eigentlicher Ausnahmezustand und immer von Neuem erklärungsbedürftig ist das Leben. Und da gibt es den letzten Satz aus dem Buch, den ich am jeweils gerne vorlesen tue, wenn ich ihn jetzt finde, ist nämlich, dass wir täglich ausgesetzt sind an einer Herausforderung. Und das gehört ja zum literarischen Anlass, dass es mal ein bisschen ruhig wird dazwischen und das Blättern gehört wird. Genau.
Also ich habe ihn aus. Haben Sie es? Okay.
Und das finde ich irrsinnig treffend für alle uns Entscheidungsträger. Kein Augenblick vergeht, ohne dass ich mich gezwungen sehe, zu urteilen und zu handeln, obwohl für beides die Grundlage fehlt.
Ja, ist okay, sehr schön. haben Sie jetzt auch, haben Sie vier Bücher vorgestellt? Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, alles von Autoren. Haben Sie auch noch von einer Autorin etwas dabei?
Stimmt, das ist ein Zufall. Das ist ein riesiger Zufall.
Das sagen Sie jetzt so.
Ja, nein, das ist... wir haben... Tatsächlich. Das ist auch... Da haben wir einen SMS-Wettbewerb gemacht für Jugendliche. Und da haben Sie
SMS.
Ich habe und zwar SMS. Über Viva, den Viva-Sender, kennen Sie den Musiksender, da haben wir aufgerufen, schickt uns doch ein SMS schicken mit einfach Texten, die unkonventionell sind über Liebe und Freundschaft. Da haben unglaublich viele Mädchen und Frauen mitgemacht. Und ich habe gar nicht gelacht, die Mädchen und Frauen haben da mitgemacht, weil eigentlich sind es für Jugendliche, aber viele Frauen haben auch dann geschickt. Und da gibt's zum Beispiel einen Satz, der heisst, wenn du mich verlässt, nimmst du mich dann mit. Wunderschön, oder? Wunderschöner Satz. Ah, es gibt natürlich eine Lapidari.
Von einer.
Hauptsitz,
wenn wir erwähnt haben.
Und jawohl, genau. Und dann, ja, die Frauenquote habe ich jetzt heute nicht geachtet, sehen Sie. Aber ich dachte, die Frau kommt gar nicht zu einem aufgeklärten Ort.
Also, was man muss sagen, das Publikum ist sehr ausgeglichen. Also, es hat überhaupt keine Frauen über.
Wäre jetzt vielleicht auch noch eine Umfrage noch interessant, warum jetzt die Herren da sind. Wahrscheinlich, weil die Frau gesagt hat, kommst du heute Abend mit. Und was ist? Ja, der Ernie kommt und erzählt, das hat vielleicht dazu geführt, dass die Männer mitgehen. Mhm. Oder wenn ich mir in der Bibliothek die Bücher vorstelle, sagen die Frauen immer, ja, mein Mann ist nicht da, weil er daheim gerade am Lesen ist. Das kann auch ein Argument sein, oder?
Okay. Es ist so im Stadttag, man kann am Gast auch noch Fragen stellen. Jetzt hoffe ich noch, Sie hätten noch ein Buch zum Vorstellen, damit sich das Publikum noch vielleicht Gedanken kann machen.
Ja, ich mache jetzt stinkfrech Eigenwerbung. Nämlich. Ich habe nämlich ein Kolumnenbüchlein geschrieben, zusammen mit Rolf Lissig, kennen Sie den Filmemacher?
Und das ist erst gerade die letzte rausgekommen.
Genau. Ja. Und ich möchte Ihnen, wenn Sie einverstanden sind, etwas vorlesen, was mich beschäftigt in Sachen Kultur oder kulturkritisch. Nein, Moment. Muss ich da blättern?
Soll ich das Mikrofon heben?
Gerne. Und zwar, ich wollte vor kurzem auf Leipzig eine Buchmesse, oder? Und Moment, es geht schon, ich muss es nicht essen, das Mikrofon, aber es geht gerade. Privatisierung, und es ist wegen dem Zug. Ich wollte auf Leipzig, und dann, wissen Sie, gehen Sie mal auf einen Bahnhof in der Globalisierungszeit und tun Sie mal ein Zugbillett einfach bestellen oder kaufen nach Leipzig. Das ist unglaublich kompliziert.
Also von der Schweiz aus oder in Deutschland?
Von der Schweiz aus, okay. Ja, von der Schweiz aus, oder? Und dann, wenn Sie Zeit haben, das ist immer so, wenn man Zeit hat, dann findet man es nicht. Sie haben sich auch so viele Lesungen dabei, so Zettel dabei, Messe und Religion, das ist auch noch spannend, aber das meine ich jetzt nicht. Bestellen für Anfänger. Und dann haben wir noch die Macht der großen drei Buchstaben, sonst mache ich halt doch die anderen. Ah nein, da schauen Sie das da. Genau. Dankeschön.
Bitte.
Ich muss Sie ins Reisezentrum schicken. Aber ich möchte nur nach Leipzig, sage ich natürlich. Trotzdem, wieder in der Warteschlange, aber jetzt im SBB-Reisezentrum. Zwei Schalter sind bedient. Ein verliebtes Paar lässt sich ausführlich die Aussichten von sonnigen Wochen auf Mallorca oder als Alternative Kanufähren in Schweden erklären. Ich warte. Am anderen Schalter wird heftig in Prospekten geblättert, ob der Kunde in die Abruzzen oder auf die Karpaten will. Kann ich hören. Ich verliere die Geduld und sage mir, hey, es sind ja nur noch 4 Tage bis Leipzig. Nach dem Hauptbahnhof Basel versuche ich es wieder, diesmal in Solothurn. Ich möchte nach Leipzig und zurück. Darf ich Sie ins Reisezentrum schicken? Ich blicke durch die Glaswand ins dicht gedrängte Reisezentrum und sage, nein, ich will nur ein Zugsbillett. Streng schaut mir die Dame durch die rahmenlose Brille an. Ich gebe auf und gehe. Und doch da sehe ich einen Herrn am Wechselgeldschalter allein und Topfpflanzen gießend. Darf ich bei Ihnen ausnahmsweise einen Fahrschein kaufen? aber klar doch, lächelt er. Nach meinem Wunsch stand er auf und holte einen Zettel. Auf diesen schreibt er eine Telefonnummer und sagt, das ist die Nummer des Reisezentrums. Die machen das gerne für Sie. Beim Verlassen des Gebäudes staune ich, wie stabil die Türen sind. Noch ein Tag bis Leipzig. Bahnhof Zürich-Altstetten. Trillernd marschiere ich auf den Schalter zu und sage, guten Morgen, junge Frau. Ich habe hier auf dem Internet oder aus dem Internet einen Zug ausgedruckt und möchte für diesen ein Ticket. Sie grüßt, wirft einen Blick auf die Uhr und ruft zu einer Kollegin zum anderen Schalter. Dann zieht sie mich an und sagt, ausnahmsweise, ich juble, in Klammer innerlich. Sie erklärt, das Reisezentrum hat erst in einer halben Stunde geöffnet. Nach Leipzig eine Fahrt zu buchen, gleicht beinahe einem Tramper-Abenteuer durch Uruguay. Dafür konnte ich in einem kleinen Hotel in Grächen 4 arabische TV-Kanäle anzapfen. Oder anzappen, nicht zapfen, die wir noch hin. Schöne globale Welt, ich komme. Lesen Sie wieder, wenn es heißt, ich reise nach Waldshut. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, wo man früher nicht einfach einen Zug buchen von Zürich nach Wien und heute muss man ins Reisezentrum Schlange stehen für ein einfaches Zugsbillett nach Leipzig. Also es ist ein Umkehrschub von der Globalisierung. Es ist nicht, die Welt wird nicht einfach, es wird kompliziert. Es ist eine andere Geschichte, wo ich mal Steuerwelle posten beim IKEA. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Eine unglaubliche Geschichte.
Gut, IKEA, glaube ich, kennen alle aus der Studienzeit oder so. Die Bücher, die Sie jetzt da vorgestellt haben, kann man die, Sie sind ja noch Buchhändler, kann man die jetzt nachher nicht posten?
Also, von dem sind ein paar da zum Kaufen.
Von welchem dem?
Vom Kolumnenbuch. Nein,
von Ihnen?
Wenn ich Steuerbuchhändler bin, dann kann man das bei mir bestellen. Das kann man machen, aber in der Regel können die Leute das aufnotieren und die noch anschauen und in die Heimbuchhandlung bestellen. Also es ist nicht irgendwie eine Verkaufsübung. Ich will ganz bewusst nicht, dass man in der Stube, wo ich dann eine Stunde lang mit Büchern geschwätzt habe, einen Druck erzeugen, dass die Leute jetzt da sitzen mit X-Beinen verlegen, ihre Fingernägel anschauen und das Gefühl haben, jetzt, ich erwarte, dass sie jetzt bestellen. Also das möchte ich eigentlich verhindern. Man kann bestellen, aber man kann auch bei der Buchhandlung Atropa bestellen. Das ist eine Buchhändlerin hier im Haus.
Genau, ja. Wo wir zusammen arbeiten. Jetzt weiss ich nicht, gibt es Fragen aus dem Publikum an Herrn Erni, an Herrn Steuerbuchhändler?
Das ist immer so die Frage, da kommen lange Pausen. Und,
Ich habe also schon lange nicht mehr so viel Bedenkzeit gegeben. Werberichts Eis, ja. Welche Bücher haben Sie am meisten beeinflusst?
Eben, sehr gute Frage. Beeinflusst haben mich unglaublich viele Bücher. Ich kann jetzt nicht eine Top-Liste angeben, aber was mir eben der Seidel, der hat mich sehr beeinflusst. Also der Berg der Liebenden, das Buch ist das erste Mal erschienen in den 30er Jahren. Und der Schriftsteller ist sehr berühmt worden, ist besprochen worden, stirbt aber ziemlich abrupt, glaube ich, aber erkrankt und ist verloren gegangen und jetzt wieder entdeckt worden. Das ist etwas, was mich sehr bewegt und berührt hat. Was mich auch sehr bewegt hat oder angesprochen hat, ist ein Sachbuch jetzt von Neil Postman, von dem Soziolog, «Wir amüsieren uns zu Tode». Und er beschreibt in dem Buch im Fischer Verlag, wie unsere Gesellschaft sich parallel entwickelt hat zu der Entwicklung von der Kommunikationstechnologie. Also vom gesprochenen Wort, vom Telegraph, Telefon, Fernsehen, Radio, Internet. Und dort beschreibt er auch ganz interessant und pointiert, wie auch unsere Entscheidungsprozesse sich verändert haben, analog zu dem, wie sich die Elektronik verändert hat. Also wir tun heute sehr viel schneller entscheiden aus dem Reflex. Also Präsidentschaftskandidaten der Jahrhundertwende, die haben eine Warze können auf der Nase und haben 4 Stunden auf der Bühne plaudert, die Leute haben 4 Stunden zugelassen und dann haben sie entschieden. Heute muss ein Präsidentschaftskandidat aussehen wie ein ehemaliger Schauspieler, Saxophonspieler können und noch ein paar gute Witze wissen. Und sofort kommen Pluspunkte. Oder bei den Diskussionen oder im Fernsehen, oder die Streitgespräche, sind wir mal acht im Fernsehen, wird ausgewertet, ob er nervös ist, ob er Schweißperlen an der Stirn hat, ob er irgendwie pointiert reagiert hat. Aber über sein Weltbild, seine Konzepte, seine langfristige Modelle erfahren wir fast nichts mehr. Das ist ein Buch, das mich auch sehr beeinflusst hat in Sachen Lesekultur. Das Lesen, Hintergrund zu erlesen, ein unglaublich wichtiger Faktor ist für unsere Entscheidungen, die wir jeden Tag eigentlich fällen. Wir amüsieren uns zu Tode, ist ein ganz Das Taschenbuch ist ein Kultbuch eigentlich.
Andere Frage? Ja, jetzt gehen die Hände hoch.
Ja.
Aber an sich, die letzten 5 Jahre, dann die Lord of the Rings populär waren, ja. Viele
Frauen
zum Beispiel
zu mit den Herr der Ringe
Büchern.
Ist es, die Frage
ist, ja. Mehr so, dass ich denke, dass I don't know, vielleicht Frauen haben auch Fantasy gegeben, aber es war, weil es sehen als männliche Ding, dass nicht so viele Frauen eigentlich lesen Fantasy.
Das ist ja Harry Potter oder Herr der Ringe, ist es wirklich Fantasy? Über das könnten wir diskutieren. Es hat auch einen Realitätsbezug. Also Harry Potter ist ja in einer realen Welt und kommt in eine andere. Und Herr der Ringe ist auch sagenumwoben Mittelalter-Feeling. Also es ist nicht vollständig, also Science-Fiction sowieso nicht. Oder? Also es ist ja nicht Raumschiff-Literatur oder andere Sterne, sondern hat immer noch einen Bezug zu archaischer, alten Geschichten, Mythen und Landschaften. Und deshalb finde ich hier noch diesen Link, sehe ich da noch diese Beziehung zur Realität. Oder? Eben Mythologie oder ähnlich, genau. Und Harry Potter ist natürlich ein Leseförderungsinstrumentarium wunderbar gewesen. Das ist ja wie Michael Ende mit die unendliche Geschichte. Dass aber diese Geschichten verfilmt werden, das finde ich wieder eigentlich sehr schade, weil hier geht es ja um die Fantasie. Also beim Michael Ende kommt ja die Fantasie weg durch diese Finsternis. Was macht jetzt das Kino? Die Fantasie wird genommen. Die Kinder oder Jugendlichen müssen nicht mehr ein Buch lesen, um mitdiskutieren zu können, sondern jetzt können sie nur noch die Filme gucken und können jetzt wieder mitreden. Also die Bücher negieren eigentlich die Botschaft der Bücher. Die Filme machen das.
Wie haben Sie es mit Bildern in literarischen Büchern oder so? Also Belletristik?
Das ist ja das. Ist ja Schweizerdeutsch okay?
Ja, ja.
Bilder, Bücher und Sprache generieren Bilder, ganz klar. Wir denken an Bilder. Wir denken in Bilder, in Atmosphäre, wir sehen Landschaften, aber sie brechen die Bilder wie auf. Also die Sprache geht in eine Hirnhälfte rein und dann wird die andere Hirnhälfte aktiviert und Bilder reproduziert. Darum sagen viele Leute, ich habe einen Roman gelesen, gehe ins Kino, sehe die Verfilmung und bin eigentlich enttäuscht, weil sie andere Bilder im Kopf haben. Sie sind Regisseure, eigene, oder? Und das Lesen, die Sprache bricht auch Landschaft auf. Das heisst, ich sage, da ist eine Bücherwand oder eine Landschaft. Wenn ich aber die Landschaft beschreibe, dann kommt die Landschaft eine wahnsinnige Tiefe über. Es ist wie so eine Droge, fast ein bisschen. Es gibt eine Erweiterung von Bewusstseinswahrnehmung. Und das finde ich eben sensationell.
Also, zum nochmal, dann sind Sie eigentlich auch gegen Bilder in Büchern, also in belletristischen Büchern.
Nein, also Comics als Beispiel ist ein Leseförderungsinstrument, weil A, wir fangen an von Blättern, wir haben Bilder und Sprechblasen. Und mit der Zeit, mit dem Alter, werden die Sprechblasen immer wichtiger, weil man muss die Sprechblasen jetzt massiv lesen, damit man Bilder kann verstehen kann. Und plötzlich kommt ein Kick zu der Sprache. Ich würde sagen, Comics und Bilderbücher sind ja ein Weg zum Medium Buch und
ja,
zur Sprache.
Bilderbuch, das sagt ja schon der Name, dort ja. Ist es auch okay.
Aber Sie meinen jetzt Bilder in einem Roman?
Ja, oder irgendwo dann eben die Hauptperson ein Gesicht oder eine ja, Figur kriegt.
Das Schlimme finde ich ja, dass hat der Surkamp auch angefangen, dass sie Roman von der Allende zum Beispiel rauslösen mit den Schauspielerbildern vom Kino auf dem Cover. Das finde ich scheußlich, oder? Dann habe ich immer bei den Jane Austen Büchern, habe ich immer die Schauspielerin im Kopf und nicht mehr meine Emma zum Beispiel, oder?
Jetzt, das sind noch weitere Fragen gewesen, jawohl. Die Frage war, verschiedene Lesetypen auf seiner Reise, ob Sie die gefunden haben.
Auf jeden Fall. Also das ist nicht nur einfach in Sachen Geschmack oder Auswahl, sondern rein thematisch. Also es gibt auch Leseratten, die wirklich nur technische Bücher lesen. Interessanterweise ist ja, dass ja viele Handbücher für Computer, oder? Es sind immer nur Bücher, damit man den Computer kann verstehen. Aber es gibt schon verschiedene Typen. Vor allem ein Typ lesender Mensch ist, dem ist Geschichte wichtig. Die Story. Ja. Und der andere Typus sagt eben mehr, wie wird die Story beschrieben? Die Atmosphäre, der Weg, Bilder unterwegs, das sind so, würde ich sagen, wichtige zwei Grundtypen. Ich möchte Geschichte wissen, Pointe, ist jetzt der Butler oder der Gärtner? Und der andere sagt, das ist mir eigentlich gleich, ich möchte unterwegs reisen. Das würde ich sagen, das sind nur zwei wichtige Typen, die ich beobachte.
Und die sind unabhängig Mann, Frau, die Typen?
Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, bei den Frauen ist die Story in der Regel ein bisschen wichtiger. Wie geht die Geschichte aus?
Okay, bitte Herr. Kommen Sie doch schnell für das Mikrofon, damit es alle verstehen. Es kommt eben noch auf iPod rum.
Für den Buchtipp, eine Dame, hat mich gerettet.
Sehr gut. Noch eine weitere Frage? Der Herr?
Wir haben gehört, woher es über 200 Franken kostet für einen Abend, oder? Plus minus. Jetzt, was würde es kosten für ein Auto, dass ein Bus ins Buch mitnimmt?
Da kostet es nichts, weil das mache ich nicht. Also, ein Auto mir zahlt und sagt, nimm mein Buch auf deine Reise. Quasi so. Ja, das ist interessant. Seit das rausgekommen ist mit dem Störbuchhändler, habe ich mindestens pro Woche 1 bis 2 Bücher in der Päckchenpost von Autorinnen und Autoren, die sagen, Herr Erni, tun Sie was für mein Buch, nehmen Sie es mit auf Ihre Reise. Und wenn es mir gefällt, nehme ich es gerne mit, aber wenn es mir nicht gefällt, nehme ich es nicht mit, das ist klar.
Dann wird es fortgeworfen.
Ja, fortgeworfen, das kann ich jetzt nicht fortwerfen. Ich behalte es oder schicke es sogar wieder zurück. Ich bin dadurch grosszügig, weil ich sehe auch das Lesepublikum, das Zielpublikum. Also ich bin nicht der Literaturpapst. Es geht nicht darum zu sagen, was ist gute Literatur, sondern ich kann nachvollziehen, dass das Lesepublikum zum Beispiel diese Art von Büchern sehr gerne liest. Das kann ich nachvollziehen und da mache ich nicht so oder so. Aber das ist, viele haben schon probiert, wo gesagt haben, Erni, nimm mein Buch mit, gib mir was Nachtessen oder irgendwie eine Flasche Wein.
Ja, weitere Frage.
Aber gute Frage. Nein, das stimmt. Auf jeden Fall. Nein, Werte tue ich auf jeden Fall, weil ich tue jetzt da Bücher mitnehmen, wo ich sage, die müssen entdeckt werden, weil von denen bin ich begeistert und angetan und die finde ich toll. Was ich will sagen, weil ein Buchhändler, wenn jetzt unter den Gästen einer sagt, ich lese gerne jetzt Barbara Wood, das kommt nicht das Lächeln und sagt, ja, oder? Also ein bisschen oben herab. Das gibt es nicht. Ich kann einfach sagen, warum mir zum Beispiel irgendwie die und die oder der und der Autor nicht gefällt oder die Autorin, das ist klar. Aber was ich möchte, ist nicht, dass man so abputzend daherkommt. Aber die Bücher, die ich komme, passen sich natürlich im Publikum an. Es hat auch einen klassischen historischen Roman darunter, wo ich jetzt nicht sage, das ist jetzt mein Traumbuch, aber es ist ein gutes Buch, es ist ein schönes Buch, es darf gelesen werden und es hat sein Publikum, aber es muss entdeckt werden. Was ich nicht wieder anbiete, auch wenn es gut sind, Bestseller. Ich will nicht nur eine Bestseller in die ganze Mühle rühren, weil ja die Bestseller für sich selber schon genug gut laufen und bekannt sind.
Was macht man eigentlich, wenn man ein vergriffenes Buch möchte?
Suchen, zum Beispiel jetzt hier, mein Freund Heinz Heisel hat jetzt hier eins gefunden, im Regal, im Surkamp, vom Surkamp Verlag, gell? Jetzt muss er den Chef fragen, ob es nicht möglich ist, das Buch irgendwie zu ergattern zu können, für viel Geld oder so. Man kann es antiquarisch bestellen, es gibt das ZVAB. Ich suche für die Leute auch antiquarisch. Suchen. Also, wenn ich
kann man Ihnen ein Mail schicken und sagen, das und das
Buch? Suchen Sie mir das Buch, egal, oder geben Sie mir ein Limitag, ich bin bereit, 50 Franken für das Buch zu bezahlen und dann gehe ich das Buch suchen, bis ich es gefunden habe und liefere das. Das gehört dazu. Und es gibt auch ein Buch, das ich jetzt zum Beispiel eben wieder entdeckt und gesagt habe, das ist ein geniales Buch und das kennt niemand, dann nehme ich das auch wieder mal auf die Reise, auf jeden Fall.
Okay. Noch vielleicht eine abschliessende Frage zum Publikum.
Also die Gemeindebibliotheken und so öffentliche Bibliotheken, ja, die sind zum Teil nicht immer so toll sortiert. weil das ist halt auch wieder so eine Quotenidee. Also es gibt relativ wenig Bibliotheken, die entdeckungsfreudig sind, die sagen, wir kaufen jetzt mal den Exoti oder der Verlag oder das Buch, das jetzt nicht so bekannt ist, und wollen das vermitteln. Sie tun manchmal die Neigung ein bisschen dazu, Bücher als Lager zu nehmen, die sowieso gefragt werden. Und ich glaube, dort wäre noch Handlungsbedarf, dass eine Bibliothek auch ein bisschen zu einem Trüffelschwein werden könnte, dass nicht nur Buchhändlerin, sondern auch Bibliothekarin kann sagen, hey Rosmarie, du, ich habe eine super Entdeckung für dich. Oder ich habe hier ein spezielles Buch, das man noch nicht kennt, das musst du mal anschauen. Dort wäre vielleicht noch Potenzial.
Okay, ich danke Herr Erni für seine engagierte Darbietung und Ihnen, verehrtes Publikum. Ich möchte noch mit dem Hinweis schliessen, wir gehen jetzt in die Sommerpause und starten dann im Oktober wieder mit einem Special zum Coming Out Day. Da werden zwei 70-jährige Frauen über ihr Leben erzählen. Evelyn Binzak und noch ganz andere werden unsere Gäste sein. Kommen Sie gut durch den Sommer. Und Sie können gerne noch mit dem Herrn Erni über Literatur reden. Besten Dank, schönen Abend.
Danke.